SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Lesenswert-Quartett hier aus dem E-Werk in Baden-Baden. Pandemiebedingt leider ohne Publikum, wir vermissen Sie. Zu unserer Quartettrunde gehört Insa Wilke, freie Kritikerin aus Berlin. Zweites festes Mitglied ist Itschomar Mangold, Kulturkorrespondent vom Feuilleton der Zeit. Und ganz besonders herzlich begrüße ich Antje Rabig-Strobel, Schriftstellerin und Literaturkritikerin aus Potsdam. Lassen Sie uns mit einem Thema beginnen, das sich hervorragend für Plaudereien eignet, wenn man Themen triggern will. Lassen Sie uns über Rassismus im deutschen Literaturbetrieb reden. Die Leipziger Buchmesse ist ja verschoben und fällt weitgehend aus. Am 28. Mai allerdings wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Es gibt auch ein kleines virtuelles Restprogramm. Und als die Nominierungsliste dieses Preises der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben wurde, gab es eine Initiative, die einen offenen Brief schrieb, weil unter den 15 Nominierten, darunter Bücher von Mayröcker, darunter der neue Roman von Judith Herrmann, über den wir heute sprechen werden, darunter auch der Roman von Christian Gracht, über den wir schon in der letzten Sendung gesprochen haben, als zu weiß gebrandmarkt wurde. Itschomar Mangold, wie rassistisch ist der deutsche Literaturbetrieb?
Ich finde es eine beklagenswerte soziale Übung, die wir seit 6, 7 Jahren haben, die nennt sich Abzählen. Und die meisten intellektuellen Statements, die in den letzten 2, 3 Jahren platziert worden sind, um für öffentliche Aufregung zu sorgen, bestehen nicht mehr aus einem originellen Gedanken, sondern bestehen im bloßen Abzählen. In der Regel war das immer das Abzählen, wie viele Männer, wie viele Frauen. Um diese soziale Übung kommt man an keiner Stelle mehr rum. Das Seltsame dabei ist immer, dass das Abzählergebnis dann immer wie so einen triumphalistischen Ton verkündet wird, als sei es eine objektive Wahrheit. Jetzt wird abgezählt, wie viel weiß, wie viel schwarz findet sich auf dieser Liste. Ich finde das nicht hilfreich. Ich finde es im Übrigen auch gegenüber allen Autorinnen und Autoren, die sich in irgendeinem Sinne als schwarz betrachten könnten, problematisch, weil die beim nächsten Mal das Gefühl haben müssen, oh, jetzt sind wir auf dieser Liste, weil der Druck von den Abzählern so stark geworden ist, dass sich keine Jury eine solche bloße Stelle ein zweites Mal gönnen mag.
Im deutschen Literaturbetrieb, Antje Strobel, schreiben die Verfasser dieses offenen Briefes, gibt es ganz offensichtlich Strukturen, institutionalisierte Strukturen, die schwarze Schriftsteller ausschließen. Ist dem so? Ihrer Ansicht
nach? Naja, also ich finde es auch sehr traurig, dass wir abzählen müssen. Aber ich finde es eigentlich aus der anderen Richtung traurig. Also es gibt halt noch keine Selbstverständlichkeit, dass es eine große Breite an Stimmen gibt, die vertreten sind. Also ich hatte das Abzählen ja, also ich kenne das besser von den Frauen, die vorkommen. Also als es einmal passiert ist, dass ein Kritiker die 20 besten Bücher der Saison empfohlen hat und da war eine Frau dabei, finde ich das Abzählen schon sehr wichtig, um darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht eine größere Ausgewogenheit geben könnte. Und oft hat es ja nichts damit zu tun, dass es irgendwie ein Vorhaben ist oder strukturalisiert ist. Also es ist eine Struktur, aber es ist sozusagen keine Intention, sondern es ist ja oft einfach ein Übersehen. Also klar empfehle ich Leute, die ich irgendwie kenne und die eher meinem Wahrnehmungshorizont entsprechen als andere. Von daher finde ich, um eine Aufmerksamkeit überhaupt erstmal auf ein Thema zu lenken und Dinge zu diskutieren, finde ich dieses Abzählen als Übergangsmaßnahme gar nicht so schlecht. Und dann kann man auch darüber reden, was heißt eigentlich schwarz sein. Dann können wir auch darüber reden, was heißt eigentlich Frau sein. Wer ist da eigentlich gemeint? Und warum gibt es eigentlich überhaupt diesen Dualismus immer oder diese Grenzziehung immer zu? Aber um überhaupt ein Bewusstsein zu wecken, muss man eben erstmal.
Wie kommen Sie denn zu dem Befund, dass Autoren, die man in irgendeiner Weise als schwarz etikettieren oder wie man heute mal sagt, als schwarz gelesen werden, dass die übersehen werden? Ich würde sagen, Gegenteil ist der Fall. So wie sie mit ein bisschen schwarzer Hautfarbe in die Öffentlichkeit treten im Literaturbetrieb, ist die Aufmerksamkeit, die ihnen gewidmet wird, eher größer. Wenn ich jetzt ein Jahr vorher zurückdenke an den glänzenden Roman von Jackie Thome, Brüder, der war selbstverständlich auf der Liste der für den Deutschen Buchpreis in Frankfurt. Und jetzt kann man umgekehrt sagen, ja, aber dieses Frühjahr gab es 2 Autoren, Mithu Sanyal, Frau Odu, Sharon Odu, die haben auch in irgendeiner Weise eine dunkle Hautfarbe. Ja, wie, hat man die jetzt übersehen? Oder war es ein ästhetisches Urteil? Ich möchte überhaupt mich dem nicht anschließen. Ich fand den Roman sehr, sehr spannend und aufregend. Ich hatte Frau Odu auch getroffen. Aber das ist ja nun auch eine ästhetische Entscheidung von Juroren. Und jetzt einfach nur, um die richtige Farbmischung hinzukriegen, über die eigenen ästhetischen Präferenzen oder Argumente hinwegzugehen, würde mir zumindest bei diesem Spiel Literaturkritik dann keinen Spaß mehr machen.
Ja, da finde ich auch absolut richtig. Aber ich finde, es ist eine Entwicklung. Also ich meine, dass es überhaupt eine Sichtbarkeit dafür gibt, ist ja ein Entwicklungsprozess. Und bei diesen Prozessen, finde ich, geht's immer mal irgendwie ein bisschen zu übers Ziel hinaus oder manchmal muss man Dinge übertreiben, damit sie überhaupt in Wirklichkeit finden. Also ich möchte auch nicht irgendwie eingefordert werden als die Frau oder die schwarze Frau oder wer auch immer da auf, also kategorisch auf eine Liste gesetzt wird. Aber ich glaube, es geht insgesamt, und manchmal geht's eben zu weit, aber es geht insgesamt in diese Richtung zu sagen, wir brauchen eine Aufmerksamkeit dafür.
Insa Wilke, mich erinnert das an meine Lieblingsfernsehsendung Que Royal. Die erste Folge heißt, wer drin ist, kommt rein oder wer reinkommt, ist drin. Das heißt, das sind alle Türhüter-Diskussionen, die einen doch prinzipiell schon mal schlauer machen. Eine notwendige Debatte also.
Auf jeden Fall. Und ich finde ganz interessant, dass man hier in dieser Runde schon sieht, dass solche Debatten leider auch oft wie stille Post funktionieren. Ich empfehle unserem Publikum, diesen Brief einfach mal zu lesen, weil es nicht ganz so zugespitzt ist, wie es dann manchmal klingt. Und ich finde auch, es geht um eine legitime Debatte. Es geht um zwei Dinge. Es geht nicht um allein darum, dass schwarze Autorinnen oder AutorInnen ohne Migrationsdefizit unterrepräsentiert sind in der öffentlichen Aufmerksamkeit, sondern es geht konkret um Preise. Und ich glaube, wenn man sich die Preislisten der letzten 10 Jahre anschaut, wird man feststellen, dass dort nicht sehr viele Schreibende ohne Migrationsdefizit vertreten sind. Und es geht um eine andere Sache, nämlich um die Frage, wie die Jurys besetzt sind und wie die Situation in der Literaturkritik ist. Und da werden wir auch feststellen, dass es in der Literaturkritik wenig Personen ohne Migrationsdefizit gibt.
Erklären Sie kurz mal den Begriff, was das meint, ohne Migrationsdefizit.
Ohne Migrationsdefizit ist quasi die andere Ausdrucksform für mit Migrationshintergrund. Ohne Migrationsdefizit, also ich bin zum Beispiel, ich habe einen Migrationshintergrund, allerdings aus dem Kontext des Zweiten Weltkrieges. Und gemeint ist damit eben einfach eine andere Ausdrucksform, um nicht immer zu sagen, Leute mit Migrationshintergrund, darum heiße ich jemand mit Migrationsdefizit sozusagen. Wenn man draufschaut, sieht man, dass es vorwiegend, um es jetzt so zu sagen, weiße Personen sind, die aber dort vertreten sind.
Damit sind wir wunderbarerweise bereits beim Thema um des ersten Buches, über das wir heute sprechen.
Seit 10 Jahren ist die deutsche Gegenwartsliteratur in einer so starken Weise befruchtet, bereichert.
Es geht um Literaturkritik und es geht um die Frage, und man muss nicht Geschichte und Quellenkritik studiert haben, um zu wissen, dass Perspektiven auch beeinflussen, was man sieht und wie man es darstellt. Und das ist die legitime Debatte, nämlich zu schauen, ist das der Fall, wie gehen wir damit um? Und ich empfehle unserem Publikum, sich von 1996 das Literarische Quartett anzuschauen. Da wurde Marlene Strerowitz besprochen und man kann nur sagen, da ist sehr deutlich, dass es einen Unterschied macht, ob Männer dieses Buch lesen oder Frauen damals.
Also wir alle kommen, das lehrt die Genetik, aus Afrika. Die einen früher und schon ein bisschen länger, die anderen erst vor kurzem. Aber wir alle kommen aus Afrika. Insofern ist das vielleicht eine salomonische Zwischenbilanz davon. Jetzt aber zum ersten Buch. Und da sind wir perfekt eigentlich schon im Thema. Denn Charlie Kaufman, der amerikanische Autor, der berühmt wurde mit dem Drehbuch zu Being John Malkovich, der sogar einen Oscar bekommen hat, der nimmt ja sich die höchste menschliche Lebensform als Helden und Protagonisten seines Romans Ameisig, einen Kritiker. Itamar Mangold, stellen Sie doch bitte Buch und Autor vor.
Einen Kritiker, noch genauer einen Filmkritiker, der über ein umfassendes cinematografisches Wissen verfügt und auch nicht zur Bescheidenheit neigt, sondern protzt mit diesem seinem Wissen und durch die Lupe von unendlich vielen Filmen auf die Welt schaut. Und ich habe keine Ahnung, ob von diesen unendlich vielen Filmen, die da permanent angespielt werden, die Hälfte erfunden ist und die andere Hälfte es wirklich gibt. Also ich glaube, vieles davon, der gesamte Anspielungshorizont ist teilweise fiktiv und teilweise echt. Dazu muss man aber vermutlich ein Könner sein. Dieses ganze Buch ist sowieso ein verwirrend wahnsinniges Buch. Und ich muss sagen, ich hatte es selber vorgeschlagen. Und während ich dann las, es hat ja immerhin stolze 800 Seiten, hatte ich zwischenzeitlich ein schlechtes Gewissen,
sehr
weil
gut.
Ich an meine Kolleginnen und Kollegen dachte, was die dazu wohl sagen würden. Aber
wenigstens das,
aber
wenigstens das.
Ja, aber es ist ein Wahnsinnsbuch und ich habe manchmal auch natürlich geflucht und mich auch manchmal gefragt, kann man da nicht auch 200 Seiten rausstreichen? Aber es ist gleichzeitig auf eine so intelligente und furiose Art durchgeknallt, dass es einen dann eben doch total beeindruckt und befriedigt, weil der Charlie Kaufman zeigt, wie man die Grenzen dessen, was Literatur oder wie Literatur funktionieren kann, wie man die nochmal eine Umlaufbahn weiter nach draußen schiebt. Die Handlung. Oh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man das Wort Handlung in den Mund nimmt, ist es vielleicht nicht der richtige Begriff für Charlie Kaufmans Ameisig, aber ich will trotzdem versuchen, was die Handlung sein könnte. Dann ist die Handlung, dass dieser Protagonist und Filmkritiker nach Florida fährt. Dort trifft er durch Zufall auf einen alten Mann, der angeblich 114 Jahre alt ist und bereits vor 90 Jahren angefangen hat, den längsten Film der Welt zu drehen. Und der längste Film der Welt ist nicht nur der längste Film in der Spieldauer, sondern natürlich auch in der Aufnahmezeit. Also 90 Jahre lang produzierte er diesen Trickfilm, also aus Slow Motion zusammengesetzt. Der Film umfasst also einen 90-jährigen Entstehungszeitraum und gleichzeitig braucht man 3 Monate, um ihn sich anzuschauen. Diesen Film schaut sich B. Rosenberg an und er hat 7 goldene Regeln, wie man als Filmkritiker einen Film zu schauen hat. Nämlich einmal ganz normal, dann ihn von hinten nach vorne, dann auf dem Kopf stehen. Also nur wenn man ihn gewissermaßen in seine formale Abstraktion zerfallen lässt, kann man begreifen, wie ein Film funktioniert. Ein Film ist ja nicht irgendwie ein Plot, sondern er ist die Zusammensetzung von so und so vielen Bildern pro Sekunde. Und nun passiert aber es, dass der afroamerikanische oder schwedische, da ist sich der Erzähler nicht immer ganz sicher, der afroamerikanische oder schwedische Ingo stirbt. Und Charlie Kaufmann wird zu seinem Erbe und sieht sich in der Rolle von Max Brod, weil Franz Kafka in seinem Testament gesagt hatte, sein Freund Max Brod möge alle seine Schriften vernichten. Es soll nichts auf die Nachwelt kommen. Und Max Brod hat sich berühmterweise nicht daran gehalten, weshalb wir diesen bedeutenden Quader der Weltliteratur kennen. Und auch B. Rosenberg hält sich nicht daran, sondern nimmt diese ganzen Filmrollen in ein Laster, fährt zurück nach New York, macht aber zwischenzeitlich bei seiner Lieblings-Fastfood-Kette Slammys einen Stopp. Und während er drinnen einen Burger bestellen will, oder zumindest eine große Biggie Cola, fängt der Laster Feuer. Und dieses Meisterwerk, von dem er bereits seinem Chefredakteur bei der Filmzeitschrift erzählt hat, dass er darüber berichten wird, dieses Meisterwerk der Filmgeschichte verbrennt. Und das heißt, jetzt gibt es den Film nur noch im Kopf von B. Rosenberg. Und der Roman ist eigentlich der Versuch, wie B. Rosenberg versucht, aus seiner Erinnerung diesen Film zu rekonstruieren.
Antje Strubel, wir haben ja selten die Gelegenheit, echte Meisterwerke hier in dieser Sendung zu annoncieren. Also so Romane auf der Flughöhe von William Geddes J.R. oder Thomas Pynchon gegen den Tag. Ist das so eines?
Ich finde, es ist eher ein Ameisenhaufen. Also ich finde, es ist ein Ameisenhaufen. Der Ich-Erzähler ist alle diese Ameisen, die da rumwimmeln, also die sind alle sehr emsig damit beschäftigt, irgendwie Strohhalme zusammenzutragen, die aus Zitaten bestehen, Verweisen bestehen, Sie haben das schon gesagt, irgendwie Referenzen bestehen in die Popkultur, in die Filmgeschichte, in die Literatur. Und das wird alles zu so einem großen Referenzgewimmel. Mir geht da zwar, also sei es zum Teil ausgedacht, aber selbst wenn es nicht ausgedacht ist, ich verliere da schon mindestens ein Drittel, wenn ich die Hälfte von diesem Gewimmel, weil ich nicht mein halbes Leben in den Kinosälen von Hollywood verbracht habe. Ich würde aber diesem Text seine Vielschichtigkeit nicht vorwerfen und würde auch gerne auf Spurensuche gehen, weil er andere Sachen macht, die ich total spannend finde. Also einmal, der ist wirklich wahnsinnig komisch. Also Kaufmann kann tolle Dialoge schreiben. Er hat ja diese beiden Figuren, Matt und Malloy, die ja an die diese Laurel und Hardy Figuren und wahrscheinlich gibt es noch andere Männer-Duos.
Samuel Beckett natürlich auch.
Genau, auf der anderen Seite dann Samuel Beckett mit diesem Männerpaar, was es dann etwas existenzieller macht, Anspielungen macht. Also diese Dialoge sind, finde ich, ziemlich grandios. Und ich folge ihm auch gerne in sein, was ich so beschreiben würde, den hysterischen Realismus der 90er Jahre, den er mit dem ganzen postmodernistischen Inventar ausgestaltet. Also da gibt's das Doppelgängermotiv. Der Ich-Erzähler findet nicht nur einen Doppelgänger von sich, sondern gleich 3 und 4, die er dann auch regelmäßig umbringt und dann selber der Doppelgänger wird. Dann gibt's irgendwie das Spiegelkabinett. Dann fällt er ständig in irgendwelche Löcher eines in anderen Realitäten.
So viele offenstehende Kanaldeckel gibt's gar nicht in der Weltliteratur wie in diesem Roman.
Genau. Und ich finde ja auch wirklich diese Idee wirklich genial, dass der diesen Film zu rekonstruieren versucht, den er nur einmal gesehen hat, der 3 Monate lang ist. Und sich vorstellt, er geht eigentlich mit der Schaufel in sein eigenes Gehirn und gräbt da nach der Erinnerung an diesen Film. Also wer gräbt da eigentlich wo? Und wo ist das Ich da überhaupt geblieben? Also das finde ich alles ziemlich unterhaltsam. Und ich hätte mich auch gerne totgelacht, wenn ich nicht vorher eingeschlafen wäre, muss ich sagen. Also ab Seite 300 werden die Witze dann doch ein bisschen... Also es ist immer das gleiche Prinzip, was er da macht. Er reitet es irgendwann ein bisschen tot und dann habe ich auch keinen Spaß mehr an der Trump Parodie, muss ich sagen.
Ja, also, insbesondere die Witze über Präsident Trunk, wie er im Roman heißt, die sind ein bisschen flau. Aber Insa Wilke, wie ging es denn Ihnen? Also mich hat dieser Roman erinnert an so eine Oversize-Popcorn-Packung, wie man in einem amerikanischen Kino mit 3 Liter Becher Cola oder sowas zusammen erwirbt. Also diese XXXL-Mentalität dieses Romanciers ist problematisch, weil ich kann ihn dann nicht mehr richtig genießen. Wie ging es Ihnen?
Ja, das mit dem Genießen ging mir genauso. Ich hatte auch weniger Geduld als Antje Ravik-Strubel. Bei mir war es schon nach Seite 150 ungefähr an der Stelle, wo der Film dann verbrennt. Da hört es auf, für mich komisch zu sein. Aber es geht ja auch genau darum. Und an einer Stelle in diesem Roman fällt der Satz, Komödie ist eigentlich immer Verrichtung. Und ich glaube, bis Seite 150 ist es ein komisches Buch mit Running Gags, mit schnellen Schnitten, mit Wendepunkten und so weiter, mit Karlauern, auch tolle Karlauer. Und dann ist es eben nur noch die Verrichtung einer Komödie. Und da wird der Roman dann, glaube ich, Performance. Das finde ich das Interessante daran. Und wenn man ernsthaft überlegt, wenn man jetzt nicht sagt, es ist misslungen, sondern überlegt, was soll denn das? Dann finde ich ein biografisches Detail wichtig, dass nämlich Charlie Kaufman seit seinem letzten großen Kinofilm keine Filme mehr machen darf in Hollywood, weil es ein totaler Flop war. Und er hat in einem Interview gesagt, er kriegt keine Aufträge mehr, niemand lässt ihn mehr Filme machen. Bei Netflix hat er was gemacht als Feigenblatt, aber eigentlich darf er keine Filme mehr machen. Und ich musste bei diesem Buch, bei der Beschreibung dieses Films an die Ästhetik des Widerstands denken von Peter Weiss und die Beschreibung des Pergamonaltars und hatte den Eindruck, hier, das ist auch eine Widerstandstat und zwar gegen die Art und Weise, wie Kunst produziert, wie Kunst rezipiert wird. Und da wird's dann für mich interessant, weil er ja auch sagt, Slapstick und das alles, Komik ist brutal, Unterhaltung ist brutal. Und um diese Gewalt, um diese Melancholie angesichts eines Verlustes, angesichts dessen, dass jemand wie Charlie Kaufman oder dieser Irre keinen Platz mehr hat in der Welt, da ist es dann tatsächlich ein kritisches Buch. Und ich finde auch, dass es nicht unbedingt nur eine Satire auf Rassismus oder beziehungsweise Anpassung ist, sondern eigentlich geht es tatsächlich um Anerkennungssucht, um die Frage, wie kriegt man denn Individuum und das Bedürfnis nach Anerkennung zusammen mit einem kollektiven Verständnis.
Ja, es ist auch ein Buch, das Buch hat ja eine Coda, nämlich eine Auseinandersetzung mit einer intelligenten Ameise, Millionen Jahre in der Zukunft, die nun wirklich herzberührend ist. Es ist ein Buch über Einsamkeit, über die hundsmiserable Einsamkeit eines Mittel-50-jährigen weißen New Yorkers, der Probleme mit seiner Identität hat, der keine Partnerschaft langfristig jedenfalls bilden kann, der sich von Kindheit an immer als ausgeschlossener findet. Und da findet Charlie Kaufman in diesem Roman auch wirklich wieder zu einer Höhe zurück. Nur es gibt wirklich lange Verschüttungen in diesem Buch, die er uns vielleicht hätte ersparen sollen. Deshalb, Hollywood, lass diesen Menschen bitte wieder Drehbücher schreiben, Filme drehen. Ich glaube, wir sollten nicht weitere Romane von Charlie Kaufman, jedenfalls von dieser Länge, über uns ergehen lassen müssen. Und damit, Insa Wilke, zu Joshua Groß und seinem Erzählungsband Entkommen. Sie haben diesen Autor vor einigen Jahren nach Klagenfurt eingeladen. Dort las er einen Auszug aus Flexen in Miami und wurde damit quasi über Nacht bekannt als die große weiße Hoffnung der deutschen Gegenwartsliteratur. Jetzt, wie verhält es sich mit diesem neuen Buch?
Haben Sie gerade gesagt, die große weiße Hoffnung?
Natürlich, das muss ich.
Das war doch klar. Ein paar Retourkutschen müssen sein. Ja, Joshua Groß hatte damals tatsächlich schon sehr viele Texte veröffentlicht. Das haben die meisten nicht mitbekommen, weil er sie in Verlagen wie dem Corbinian Verlag, wie Starfruit Publications und Subkultur veröffentlicht hat. Also er hat schon sehr viel geschrieben. Bekannt wurde er dann eben mit Flexen in Miami, was bei Mertes und Seitz erschienen ist, unglücklicherweise letztes Frühjahr mitten in der Corona-Zeit. Und jetzt das zweite Buch, das eigentlich einzelne Texte sind. Man kann sagen, es sind Erzählungen, man kann sagen, es sind essayistische Texte, es gibt Momente von Autofiktionalität, es gibt aber auch Fantasy-Aspekte, es gibt Science-Fiction-Texte, es gibt sogar einen Text, der hat etwas von einem Thriller. Und ich würde aber sagen, man kann dieses Buch auch als Entwicklungsroman lesen, weil sich dieses Ich, das in diesen Texten auftaucht, deutlich verändert. Es geht ja immer wieder um dieses empfindsame Ich, diesen JG, diesen Joshua Groß, der damit hadert, wie er in der Welt ist, wie der Zustand der Welt ist, wie er damit zurechtkommt. Und ich glaube, dass am Anfang dieses Buches haben wir es mit einer Stimmung zu tun, die mich tatsächlich an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erinnert hat. Also dieses Gefühl, alles ist stillgestellt. Es muss etwas passieren, damit irgendwie wieder Kontakt zur Wirklichkeit entsteht. Und es ist auch ein Kunstverständnis, das, glaube ich, sagt, man muss die Wunden offen halten. Gerade der letzte Text, Entkommen, ist eine Geschichte, wo es dann zu einer Verständigung kommt zwischen einem Hund und diesem Erzähler, dem Hund Lou. Und das sind für mich Szenen, die mir sehr nahe gehen, die ich sehr berührend finde, wie ich auch überhaupt diesen empfindsamen Erzähler berührend finde. Und ich finde ihn aber auch komisch, weil die Settings, die sprachlichen Settings, in denen diese Texte sich bewegen, entstammen dem Hip-Hop, der digitalen Welt, der digitalen Spielwelt, aber immer wieder eben auch Theorien. Also es ist auch ein sehr wissenschaftlich geerdetes Buch und man bekommt komische Bilder, komische Wendungen und gleichzeitig sehr viele Gedanken. Und das nimmt mich sehr für ihn ein.
Ijoma Mangold, Electrolux ist einer der Handlungsorte dieses Bandes. Was ist Electrolux?
Naja, es ist schon angedeutet worden. Es gibt eine große Faszination von Joshua Gross für die nicht direkte Realität, sondern vor allem auch für die, die virtuell ist, die auf der Ebene von Computern, von künstlicher Intelligenz, von jeder Form digitaler Utopie funktioniert. Und ein solcher Raum ist auch Electrolux, wo es ein tropisches Klima gibt, wo sehr viel Gewalt herrscht, der aber gleichzeitig irgendwie auch ein magnetischer Anziehungsort für diese Punkte ist, mit dem wir immer wieder aus der Realitätsebene von Entkommen rauskatapultiert werden. Aber diese Ebene gibt es auf ganz vielen Ebenen und die finde ich auch die total spannenden. Ich würde das Buch so vorstellen, immer wieder gibt es explizite Proklamationen des Erzählers, der sagt, wie ist es denn möglich, dass wir nicht in einer komplett durchformatierten Welt leben, wo alle quasi wie von der Konfektionsstange vorgefertigte Phrasen und Formate nur erfüllen. Wie können wir da ausbrechen? Wie können wir etwas dagegen setzen? Wo ist Widerstand auch durchaus eben als ästhetischer Widerstand vorstellbar? Es gibt mal so eine Szene, wo der Erzähler als Hiwi mit seiner Professorin einen Film über die älteste Eiche der Welt machen will. Und dann sagt diese Professorin allen Ernstes, sie wolle, wie heißt die genaue Formulierung, ich weiß gar nicht, ob ich es so schnell finde, sie wolle eine kritische Würdigung der Wissenschaft über diese Eiche machen. Da merkt man natürlich schon, das kritische Bewusstsein heute ist ja selber schon eine Phrase geworden. Gleichwohl will man natürlich als Schriftsteller auch irgendwie ein Stachel sein im Fleisch der Gesellschaft und danach zu suchen, wo es dieses Jenseits des Allgemeinen und des Durchgesetzten gibt. Das, glaube ich, ist der Anspruch von Joshua Gross. Deswegen finde ich ihn so begeisternd, weil ich ihn tatsächlich nicht nur die Hoffnung der weißen Literatur, sondern die Hoffnung einer Avantgarde halte. Ich finde, wir haben uns in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel dem gut Erzählten hingegeben. Und da war auch viel Schönes dran und das Geschichtenerzählen ist schon auch wichtig. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir näher an der Gegenwart und an der Wirklichkeit dran sind, wenn wir nicht auf diese süffigen Erzählplots abstellen, sondern wenn wir das Fragmentarische der Wirklichkeit auch in den erzählerischen Mitteln wiederholen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist für mich Joshua Gross eine ganz tolle Stimme für eine neue Avantgarde in der deutschen Gegenwartsliteratur, die dann auch unglaublich offen ist für unendlich viele Einflüsse. Also die Lingo, nennen wir es mal die Lingo, weil er selber in seinem Vokabular dieses Wort auch gebraucht ist, aus der Twitter-Kommunikation kommt, wo für bestimmte Dinge eben andere Worte, wir hatten schon von seinem letzten Roman Flexen in Miami, Flexen ist eigentlich auch so ein Lingo. Und diese Lingo fließt auch hier immer ein und wird dann aber so hart geschnitten mit der extremen gedanklichen Schärfe, die Joshua Gross immerzu an den Tag legt. Und diese Kombination aus Süffigkeit, aus Coolness, aus harter Intelligenz und aus ästhetischem Rebellentum. Das ist für mich Joshua Gross.
Antje Strobel, Eskapismus ist, glaube ich, der rote Faden, der diese Texte verbindet. Deshalb heißt der Band ja auch Entkommen. Deshalb flüchten wir in virtuelle Räume, flüchten teilweise auch in sprachliche Räume. Wie haben Sie Entkommen gelesen?
Ja, ich finde, also, dass wir jetzt über Electrolux schon mal geredet haben, interessant, weil Electrolux ist ja der Name eines Kühlgeräteherstellers, wenn ich mich nicht irre. Und das erscheint mir irgendwie programmatisch an diesem Buch, weil er spricht von diesem Dämmmaterial und er spricht von Isolation. Und dieses Dämmmaterial, verstehe ich ganz metaphorisch, das liegt um uns herum und verhindert eigentlich die Beziehung untereinander und die Beziehung zur Welt. Und diese Isoliertheit, die ja auch in einem seiner, also den Essays aus dem dritten Teil am Beispiel eines Songs beschreibt, diese Isoliertheit zu entkommen, ist, glaube ich, ein Teil von seinem Schreibprojekt. Und deswegen fand ich das Stichwort empfindsam auch ganz richtig. Also für mich ist das ein Versuch einer neuen Empfindsamkeit. Also es ist ein total romantisches Projekt eigentlich. Also er will sozusagen einen Dialog oder Verbindung herstellen, auch zu nichtmenschlichen Wesen oder nichtmenschlichen Existenzen.
Zum Beispiel Hunden.
Diesem Kran, mit dem er da Kreuzer kommuniziert.
Eine technische Intelligenz, auch, eine Art Roboter, Elektrohirn.
Genau, er will in andere Dimensionen vorstoßen. Also er versucht eigentlich, verschiedene Dimensionen auch zusammenzudenken, in einem immer noch realistischen Erzählen. Also es gibt diese eine schöne Geschichte, was vor dem Lockdown passierte in Teil 2, wo ein Ich-Erzähler mit seinem Freund bei der Mutter des Freundes zu Hause ist und er geht in den Keller und da ist diese Treppe Oder diese Leiter. Und die entfaltet sich immer weiter und immer weiter. Und man ist wie bei Alice im Wunderland. Also er geht da immer runter und irgendwie
dort würde er den Protagonisten von Charlie Kaufmann.
Genau, er würde in ein kaufmännisches Loch fallen, wenn die Mutter ihn nicht zurückrufen würde. Also das finde ich irgendwie sehr schön.
Und dabei
war
trotzdem ganz konkret auch noch erwähnt, dass die Leitern natürlich immer schmaler werden.
Also es gibt natürlich einen Autor, an den der Joshua Groß einen doch sehr erinnert, und das ist David Foster Wallace. Und damit sind wir ja schon bei der allertollsten Kategorie, auch in seiner sprachlichen Innovation. Ich fand diesen Band als Talentprobe sehr überzeugend. Allerdings kleinere sprachlichen Manierismen, die gingen mir irgendwann dann doch ziemlich auf den Keks.
Swaggy,
wavy, wunderbar. Aber wenn ich lese, ich schlurche zwischen Lastwagen umher, habe ich eine kindliche Freude über dieses Verb schlurchen. Aber, nächster Satz, paar Seiten weiter, ich schlurche auf den Eingang zu. Dann, ich schlurche durch den Park. Im Swag, Drippy, Hoovern und so weiter.
Das ist doch toll.
Nein, Entschuldigung. Ich schlurche. Das tut mir leid. Also das ist nicht ökonomisch kalkuliert, sondern das ist also wirklich in Gaul tot geritten.
Das ist ein Manierismus.
Das erinnert mich ein bisschen an die Musikzeitschrift Spex, wo auch wahnsinnig nerdige Texte ja mal interessante sprachliche Dimensionen eröffnen.
Aber das ist doch geil, wenn das nerdige Vokabular unser eigenes
Aufrufmöglichkeiten
erweitert. Das Kollaborative im formalen Ansatz, was sich anschließt an das zu versuchen, aus der Isolation rauszukommen, in der Art, wie er mit Zitaten umgeht, wie er mit wahlverwandten Autorinnen und Autoren umgeht, das ist, glaube ich, ein kollaboratives Schreiben. Und das ist ganz wichtig. Und das ist das, worauf es, glaube ich, hinausläuft auch.
Okay, aber jetzt müssen wir auch, wenn hier gerade schon auf die Uhr gezeigt worden ist, doch noch anmerken, natürlich, ich habe es ja selber auch so markiert, das ist ein avantgardistischer Erzähler, der aber, wie ja meistens die großen Avantgardisten, die können dann die konventionelle Erzählung, die psychologisch-realistische, wenn sie wollen, auch wahnsinnig gut. Und eine Geschichte, vor der die Sie zitiert haben, da ist der Erzähler mit einem Freund auf Sardinien. Und sie treffen auf der Fähre irgendeinen berühmten österreichischen Fußballer, den ich noch nie kannte.
Aber Toni Polster.
Toni Polster. Und mit dem kurven sie mit Muppets über die Insel. Das ist alles total surrealistisch und auch übrigens da auch herrlich komische Dialoge. Weil sie
Herr Mangold, wir verlaufen uns.
Wir verlaufen uns ja fürchterlich. Ich wollte, ja, und dann werden die halt von so einer Gruppe von Bodybuildern überfallen und rächen sich an denen, indem sie Betäubungspfeile auf die schießen. Und dann sagt der Erzähler, der eben noch diese 6 Bodybuilder niedergeknallt hat,
da schnurrt dann auch ins Haus, ja.
Ich habe keine Lust mehr auf dieses bedrohliche Gehabe, nur weil die Boys keine Verbindung zu sich selbst entwickelt haben. Und das ist dann so die herrliche Parodie. Heute denken wir immer nur noch so in toxische Maskulinität. Und da sagt man immer, ja, die Männer, denen fehlt die Verbindung zu sich selber. Und das ist auch eine Parodie auf unseren Zeitgeist.
Also, so viel über Joshua Groß' Erzählungsband Entkommen, erschienen bei Mattes und Seitz. Und wir wenden uns einer französischen Autorin zu, einer Anthropologin, Nastassia Martin, An das wilde Glauben. Ein Buch, das in Frankreich wirklich für Furore gesorgt hat. Andi Ravik-Strubel stellt es uns vor.
Ja, Nastassia Martin hat ein literarisch-essayistisches Buch geschrieben, würde ich sagen, das von einem Dasein zwischen den Welten, zwischen den Kulturen, zwischen Körpern und Existenzen handelt. Also eigentlich schlägt es so eine Bresche, macht was Ähnliches wie vielleicht Joshua Groß auf eine ganz andere Weise, schlägt eine Bresche in diese feste Grenze zwischen Natur und Kultur, die wir so zu denken gelernt haben. In den Bergen von Kamtschatka trifft oder greift ein Bär eine französische Anthropologin an. Das, heißt es im Buch, ist aber nicht das Ereignis, sondern das Ereignis ist, dass ein Bär und eine Frau sich begegnen und dann die Grenzen zwischen den Welten quasi implodieren. Worum geht es? Martin hält sich zu Feldforschung, sie ist selber Anthropologin, hält sich zu Feldforschung in Kamtschatka auf, bei den Ewenen, einem der letzten indigenen Völker Sibiriens. Und eines Tages bricht sie zu einer Expedition mit 2 Begleitern ins vulkanische Hochgebirge auf. Es ist kein Spaziergang, also ist alles ziemlich gefährlich. Und als sie schon auf dem Weg nach unten sind, steht sie eben diesem Bären gegenüber und wird angegriffen und entkommt aber, weil sie sich mit einem Eispickel verteidigt. Schwer verletzt natürlich. Und dann geht für mich das los, was das Buch eigentlich erzählt, nämlich eine ziemlich groteske und schmerzhafte Heilungsgeschichte, die gleichzeitig eine innere und äußere Verwandlung erzählt. Also sie wird nach Petropawlowsk geflogen mit ihren schweren Kopfverletzungen und der Bär hat auch ins Bein gebissen, wird da von einem sehr skurrilen Chirurgen, so ein Goldkettchen tragenden Chirurgen behandelt, liegt ans Bett gefesselt mit einem Luftröhrenschnitt, wird quasi noch mehr oder weniger zwangsernährt, ziemlich brutal. Dann wird sie von Petropawlowsk in die Salpêtrière in Paris überführt. Da reißt man ihr die in Russland eingesetzte Kiefernplatte, die sie haben muss, weil der halbe Kiefer weg ist, reißt man ihr die erstmal wieder raus, weil die Ostplatte eben schlechter ist als eine bessere Westplatte.
Sie hat die wunderbare Formulierung, es wird ein kalter Krieg in meinem Kopf
geführt. Da wollte ich noch drauf kommen. Ja.
Jedenfalls war die Folge, dass mein Kiefer sich langsam, aber unerbittlich zum Schauplatz eines medizinischen kalten Krieges zwischen Frankreich und Russland entwickelte. Interessant, dass wir alle diesen selben Satz unterschrieben haben.
Ja, und also der Witz ist natürlich aber, dass diese bessere Westplatte mit einem Keim versehen ist und dann alles nochmal von vorne beginnt. Und am Ende verschwindet auch noch ein Lymphknoten in diesem Medizinsystem. Genau, und die ganze Zeit reflektiert sie eigentlich über das, was mit ihr passiert und über diesen Transformationsprozess. Einerseits beschreibt sie ihren Körper als Gebiet des Kalten Krieges, also die Grenze zwischen Ost und West, die da verläuft. Andererseits wird dieser Körper aber auch zu einem Gebiet des Dialogs, nämlich zwischen westlichen Ärztinnen oder Chirurginnen und diesem sibirischen Bären. Denn der hat sich, so versteht sie das, leibhaftig in ihren Körper quasi eingeschrieben. Also da ist etwas Animistisches in diesen menschlichen Körper gedrungen. Und damit setzt sie sich auseinander und das versteht sie dann als ein hybrides Ich, ein hybrider Körper, eine hybride Identität, die sich da herausbildet. Und im Grunde ist das so ein Versuch, gegen diese einheitliche Identität, die wir uns immer vorstellen, anzudenken. Also auch gegen jede Art von Grenzziehung, von Kategorisierung, könnte man sagen, anzudenken und eigentlich darüber hinauszugehen. Und sie selber gibt eine Grenze, die sie in ihrem Schreiben hat, am Ende auf. Das ist für mich das, worauf das Buch hinausläuft. Sie hat immer ein Nachtheft, wo sie ihre Träume und ihre poetischen Gedanken einträgt. Und sie hat Taghefte, wo sie ihre wissenschaftlichen Forschungen einträgt. Und sie gibt am Ende eins dieser Hefte auf und führt sozusagen ihr Denken zusammen. Und das ist im Grunde das, was mich, also dieser ganze Prozess dieses Nachdenkens über eine andere Vorstellung von Identität, fand ich sehr beeindruckend.
Dieses Wunderwerk, wenn ich das so nennen darf, hat gerade mal 138 Seiten. Und es ist in meinen Augen absolute Weltliteratur. Ich habe mich selten von einem Text so berührt gefühlt und so intellektuell bereichert, aber auch emotional, wie von diesem für mich total überraschenden Buch. Was gehen mich die Ewenen an? Was gehen mich irgendwelche Schamanenglauben an, dass Frauen, die von Bären gebissen werden, Menschen, die von Bären gebissen werden, eine Mittlerfunktion einnehmen. Aber diese Martin, die schafft es, ihr stupendes Wissen eben gar nicht stupid erscheinen zu lassen, sondern in einer unaufgeregten Weise, ohne eine Spur von Nerdigkeit auszubreiten, dass ich wirklich berührt war. Das ist eines der ganz seltenen Bücher, die man, ohne rot zu werden, Menschen in die Hand drücken kann, die einen Verlust erlitten haben. Wie ging es Ihnen mit diesem Text?
Ja, ich finde auch so irre, darum stimmt es, glaube ich, es passiert bei Joshua Groß was Ähnliches in dem Versuch zu denken, wie man mit dieser Welt heute zurechtkommen kann. Das passiert hier ja auch. Ich finde es so irre, dass solche Texte entstehen und auf einmal merkt man, dass sie in einem Kontext stehen, in einem Versuch, mit der Existenz zurechtzukommen. Und das Interessante an den Textbewegungen ist ja, dass sie auch immer Dualitäten aufmacht. Also Tag und Nacht, ihre französische Existenz, die Existenz in dem Wald in Kamtschatka mit der Familie, den Freunden, die sie da gefunden hat. Und sie kriegt es ja auch nicht zusammen. Und man merkt das Ringen darum, also sich nicht entscheiden zu müssen, sondern irgendwie damit zurechtzukommen, dass beides da ist. Und da gibt es diesen tollen Satz, nachdem sie ja wirklich schlimme Erfahrungen auch mit dem französischen Gesundheitssystem gemacht hat: Städterinnenhände, die nach Lösungen für Raubtierprobleme suchen. Und die Dankbarkeit dafür, dass diese Städterinnenhände nach den Problemen, diese Raubtierprobleme, die sie im Gesicht hat, versuchen zu suchen. Und mich hat das so daran erinnert, dass ja tatsächlich in den politischen Protestbewegungen im Moment, zum Beispiel in Chile, das Denken der Indigenen auf einmal wieder politisch aktiviert wird. Und das heißt, diese Texte, wo man dann auch erstmal denkt, das ist jetzt zum Teil vielleicht auch, wird das jetzt irgendwann esoterisch oder so? Nein, es ist im Moment tatsächlich ein relevanter, enorm wichtiger, aktueller Versuch zu überlegen, wie kann man die Absolutheit des westlichen Denkens seit der Aufklärung möglicherweise wieder anders umdeuten und anders denken. Und das versuchen Autorinnen wie Sie und Autoren wie Joshua Groß. Und ich finde ganz erstaunlich, wie unterschiedliche Formen das annimmt.
Naja, also mit Joshua Groß hat das in meinen Augen gar nichts zu tun.
Doch, ganz viel, ganz viel.
Ja, das Schöne ist, dass wir natürlich jetzt schon merken, dass wir die ganze Zeit auch entlang von ideologischen Frontlinien argumentieren und interessanterweise oft von unterschiedlichen ideologischen Positionen aus uns trotzdem auf dasselbe Buch einigen können. Und das ist, finde ich, das spricht für all diese Bücher. Also wenn wir die Welt politisch gewissermaßen so anders sehen, aber dann doch die ästhetischen Qualitäten jeweils zu würdigen wissen, finde ich das eigentlich auch einen starken Punkt für die Literatur. Das heißt nämlich, dass sie über einigermaßen viel Ambivalenz oder Ambiguität verfügt. Ich würde das Buch nicht so hochhängen wie Sie drei geschätzten Kolleginnen und Kollegen, aber es war für mich auch eine Lektüre, die gewissermaßen meinen Widerstand erfolgreich niederrang. Denn erstmal war ich sehr alarmiert, weil ich dachte, diese Suche eines westlichen Autor-Ichs nach einer authentischen Erfahrung, wie sie nur die Gefahr gebiert im Zusammenspiel mit der Natur, hatte mich zuerst zusammenzucken lassen. Auch die Rede, was, wie Sie nannten, wir sollen die Kategorien auflösen zwischen Natur und Kultur. Das ist so eine, das finde ich, ist mir zu sehr Mode, schon zu meinem Studium, weil ständig die Rede davon, Natur und Kultur ineinander überfließen zu lassen und selbstverständlich die Kultur immer als das Böse, nämlich das Menschengemachte, der Unschuld einer Natur gegenüberzustellen. Und da lauern sehr viele Klischeefallen. Mhm. Und dann war ich wirklich beeindruckt, dass die Natasha Martin, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, kann Französisch, diese Fallen alle umgeht. Und ich tatsächlich diesen Biss der Bären in ihr Gesicht nicht preziös finde, sondern dass da tatsächlich dann eine Auseinandersetzung beginnt, die einen neuen Erfahrungs- und Welthorizont eröffnet. Und da habe ich mich ihr dann gerne anvertraut, muss ich sagen.
Das ist nämlich kein verschreckter Balu, der da zuschlägt oder sowas, sondern das ist tatsächlich hart und gewalttätig. Und es ist eben eine Bärin auch und nicht nur ein Bär. Claudia Kalscheuer hat an das wilde Glauben übersetzt und ich glaube ganz fantastisch übersetzt. Der Text hat mich auf Deutsch übrigens direkt erreicht. Das muss ich sagen, gilt auch für den nachzutragenden Übersetzer Stefan Kleiner, der eine titanische Arbeit bei Ameisig geleistet hat. Alleine schon den Song des kürzlich verstorbenen Astronauten Collins. Den möchte ich auf einer deutschen Bühne hören. So. Damit darf ich ankündigen, das wird ein großes Vergnügen, dass dieser Text an das wilde Glauben, den wir so ungewöhnlich fanden, von Natasha Martin in SWR 2 in der Sendung Fortsetzung folgt, vorgelesen wird. Vom 14. Juni bis zum 25. jeweils um 3:30 am Nachmittag wird Bettina Hoppe den Text komplett lesen. Und damit kommen wir zum vierten Buch, über das wir heute sprechen, zu Judith Herrmann, die man im Grunde nicht mehr vorstellen muss, eine der berühmtesten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen, die jetzt ihr sechstes Buch vorlegt, einen Roman, ihren zweiten Roman, Daheim heißt der. Das ist ein Buch von einer trügerischen Einfachheit. Es beginnt mit einer jungen Frau, einer Rückerinnerung, die vor 30 Jahren das Angebot erhielt, von einem Bühnenmagier als Jungfrau in dem berühmten Trick mit der zersägten Jungfrau mit ihm auf eine Schiffsreise zu gehen. Und nachdem sie sich das eine Woche durch den Kopf gehen ließ, sagt sie ja, packt ihre Koffer, verlässt ihre Wohnung, zögert aber im letzten Moment und geht nicht auf diese Schiffsreise. Dann kommt aber der Satz, seither fühlte ich mich zerrissen. Und zwar nicht nur vom Kopf her, sondern auch, als wäre mein Herz in zwei Teile zerrissen. Und dann springen wir 30 Jahre in die Zukunft, in unsere Gegenwart. Diese Frau hat gerade ihren Mann verlassen. Eine Tochter ist inzwischen erwachsen geworden, hat sich selbstständig gemacht und besucht ihren Bruder, der eine Kneipe in Ostdeutschland hat und jobbt da als Bedienung. Es ist offenbar die Ostsee. Es scheint mir nicht die Nordsee zu sein. Ob es Ostdeutschland ist oder vielleicht der westliche Teil der Ostsee.
Auf jeden Fall Norden.
Offen. Auf jeden Fall Norden. Das können, also in Schwaben ist sie nicht gelandet und auch nicht in Baden, sondern an einer deutschen Küste, wo ihr Bruder eine Kneipe hat, wo sie als Kellnerin jobbt. Und dann beginnt eine der seltsamsten Liebesgeschichten, die ich lange gelesen habe. Denn diese Frau wohnt in einem Häuschen und hat ein Problem mit einem Marder. Und ein Bruder einer Künstlerin, die nebenan wohnt, setzt da eine Marderfalle ihr ins Dach. Und Fallen und Kisten, wir erinnern uns an den Trick mit der zersägten Jungfrau, spielen eine zentrale Rolle in diesem Roman. Es beginnt eine der ungewöhnlichsten Liebesgeschichten zwischen diesem Bruder, der ein Schweinebaron ist, also der einen Massentierbetrieb leitet, der über 1000 Schweine in Quältierhaltung hält und dieser klugen, reflektierten Frau. Sehr unwahrscheinlich, sehr unter die Haut gehend. So was Gutes habe ich lange nicht mehr gelesen. Wie sind Ihre Meinungen zu daheim in Saarbrücken?
Also, zumindest schon mal gar nicht unwahrscheinlich. Also das Nordische hat sie extrem gut getroffen. Und auch diesen Ort und diesen Schweinebauern.
Hier spricht jemand,
und so,
der in Bremerhaven geboren wurde.
Also ich bin in genau so einer Gegend mit genau solchen Leuten aufgewachsen. Und sie hat es wirklich sehr gut getroffen. Insofern nicht unwahrscheinlich, da widerspreche ich Ihnen. Aber ansonsten widerspreche ich Ihnen überhaupt nicht. Ich finde es auch ein unheimlich tolles Buch und muss auch sagen, ich finde hier sprachlich das wieder, was ich in allen Texten von Judith Herrmann finde und sehr an ihr schätze. Sie ist ja tatsächlich eine unverwechselbare Autorin und muss wahrscheinlich manchmal denken, wir sind in der Literaturkritik irre, dass das eine Buch hochgelobt wird, das andere wird verrissen, jetzt wird es wieder hochgelobt. Eigentlich macht sie sprachlich das, was wirklich ihr Stil ist. Und ich schätze daran so das Zaudern, dass sie den Eindrücken, dass die Erzählerin den Eindrücken, die sie macht, den Wahrnehmungen in der Welt, der Wahrnehmung von Menschen hinterherlauscht. Und das hat zwei Effekte. Erstens dieses Nachdenkliche, erstens dieses Genaue. Und dass sie uns Raum lässt, das hat eine große Freiheit und eine große Souveränität, dieses Erzählen. Aber es schafft auch Raum für Komik. Denn genau durch dieses Hinterherlauschen und den Abstand und wie sie dann manchmal was über Figuren sagt, entstehen auch sehr komische Kommentare. Und zwar einfach dadurch, dass sie Dinge stehen lässt und gar nicht kommentiert. Diese Erzählerin kommentiert ja nicht. Sie lässt einfach Dinge stehen. Und das ist wirklich ganz tolle, große Literatur.
Darf ich das Stichwort aufgreifen? Insa Wilke sprach davon, dass die Literaturkritik Judith Herrmann mal hochlobt und dann zu Boden fallen lässt. Ja, das ist ein dramatisches Schicksal. Wenn man wäre das ein Aktienkurs, würde man von hoher Volatilität sprechen. Ich würde in diesem Falle aber die Literaturkritik verteidigen. Und deswegen war für mich dieses Neubuch von Judith Herrmann daheim, wo wirklich jeder Satz stimmt, dann doch eine Offenbarung, weil meine letzte Lektüre war ihr Stalker-Roman
Allerlieber Anfang. Ich fand den ganz großartig.
Den ich wirklich in einer so fassungslosen Weise misslungen fand. Dass ich auch an all meinen schönen Erinnerungen an Sommerhaus später zu zweifeln begann, weil ich mir dachte, das kann doch
das
nicht dieselbe Autorin sein.
Das ist der Erzählungsband,
sein,
mit der die Autorin berühmt wurde. Einer der ganz großen Bestseller der letzten 20, 30 Jahre.
Und dann hatte man auch manchmal das Gefühl, vielleicht war sie einfach nur die Autorin für genau dieses Zeitfenster, für das Berlin der 90er Jahre, das sich da nach Brandenburg hinaus begibt, um die Volksbühne herum versammelt. Und jetzt las ich daheim, und das spielt ja nun voll in unserer Gegenwart, in einer ganz anderen Welt. Und es ist wirklich ein absolut grandioses Buch. So schmal, so klein, mit einem kleinen Figurenensemble. Und jede Figur ist so anders. Und es gibt nichts, wo man irgendwie so denkt, da treten ja auch, zum Beispiel hat der Bruder von ihr, verliebt sich in eine Figur, Nike, die vermutlich aus sehr dysfunktionalen Familienverhältnissen kommt.
Ein junges Mädchen, das seine Kindheit zu großen Teilen in einer Kiste verbracht hat.
Angeblich, genau, wissen wir es nicht, angeblich in einer Kiste verbracht hat. Da würde man denken, jetzt wird hier gleich irgendwie so ein politischer Mitleidsdiskurs angelegt. Nein, überhaupt nicht. Es wird alles mit so einer ganz tollen Meinungsdistanz. Also wenn wir quasi aus dieser Welt kommen, wo wir permanent alle immer zu Meinungen haben und den Gegner moralisch in Grund und Boden verurteilen, das gibt es hier überhaupt nicht, sondern sie ist einfach die Beobachtung dieser ganz unterschiedlichen Figuren. Und daran ist sie dann so stark, dass es permanent zu Szenen kommt, wo ich das Gefühl habe, dass es echte Menschenkenntnis und gleichzeitig sind es Szenen, die auch wahnsinnig komisch sind. Zum Beispiel dieser Schweinebaron, der nun ganz sicher nicht denselben Habitus pflegt wie die Erzählerin. Die haben auch auf so eine ganz burschikose Art immer Sex. Also da wird nicht lange
so,
angeflirtet.
Wenn der Postmann zweimal klingelt. Ja.
Genau, eher in dieser Art. Und dann lädt er sie einmal zum Essen ein und sie kommt an und es ist noch überhaupt nichts vorbereitet. Man denkt so, es müsste jetzt Candlelight-Dinner sein. Und stattdessen ist für mich eine der hinreißendsten Szenen, geht er in den Nebenraum der Küche und öffnet die Tiefkühltruhe und hält lauter tiefgefrorenes Zeug, ein Schweineschnitzel, Blumenkohl, hoch und fragt, was sie denn haben möchte. Und sie kann dann aus dem Tiefgekühlten sich das aussuchen und sagt, ob er ein paar frische Kartoffeln hätte. Und dann
das meinte ich mit der Unwahrscheinlichkeit der Liebesgeschichte.
Ist nicht unwahrscheinlich.
Und dann kocht sie
frische
Kartoffeln.
Ich hoffe, dass es unwahrscheinlich
ist. Man sagt, man konnte ihm die Ungeduld ansehen. Er fand es überflüssige Zeitverschwendung, quasi Kartoffeln, die man erst schälen muss, zu kochen. Und am nächsten Tag, und das zur Fähigkeit von Judith Herrmann an Pointen zu setzen, heißt es, meine Handgelenke riechen schwach nach Sperma, Aftershave, Ammoniak. Eindrücklich. Und diese Kombination aus Sex, der Massentierhaltung der Schweine und dem Aftershave ihres Bauern, das ist schon ganz, auch da wieder einen ganz tollen Satz gefasst.
Antje Strobel, es gibt einen Satz von Lars Gustafsson, dem schwedischen Schriftsteller. Wenn man möchte, dass ein Kind Schriftsteller wird, dann muss man es in eine Kiste sperren. Das Kind wachse dann nach innen. Ein unheimlicher Satz. Genau. Was war Ihr Leseeindruck von daheim?
Also ich habe hier kein schönes Buch gelesen, muss ich sagen. Ich habe auch keine Liebesgeschichte gelesen. Ich finde dieses Buch großartig und es in seiner Zurückhaltung bieten sich wahrscheinlich diverse Lesarten an. Aber meine ist eine, die genau dieses in die Kiste steigen und in die Falle gehen, in einen total unheilvollen Zusammenhang stellt. Also wir sind ja hier in einer Endzeit, es regnet nicht, es ist alles total trocken, nichts bewegt sich mehr.
Es ist ein Roman, der auch so ein bisschen dystopische Elemente, Klimawandel.
Also ein bisschen finde ich nicht, ich finde das eine totale Dystopie. Also hier steht alles still, nichts geht mehr. Diese Ich-Erzählerin steigt zu diesem Schweinebauer, das ist ja kein Baron, das ist einfach nur ein Bauer, der diese Massentierhaltung an Schweinen hat, steigt zu ihm in die Kiste und am Ende schnappt die Falle zu. 30 Jahre vorher ist dieselbe Ich-Erzählerin nicht im übertragenen Sinne in die Kiste gestiegen, sondern in die tatsächliche Kiste dieses Zauberkünstlers. Und ich finde gerade, also die Sätze von Judith Herrmann, die so ausbalanciert sind, dass wenn man die auf eine Waage legen würde, keine Seite nachgeben würde, also vorne, hinten ist genau gleich schwer, und die so perfide, emotionsfern sind, zeigen eigentlich diese ganze Perfidität dieses Zusammenhangs und die zeigen auch die Perfidität von diesem blöden Zaubertrick. Ich meine, muss man sich mal überlegen, auf so eine Idee muss man erstmal kommen, eine Frau in eine Kiste zu sperren, auseinanderzusägen, wenn es dem passt, wird sie wieder zusammengebastelt, und Mann wurde noch nie zersägt, glaube ich. Und dann geht es weiter zu dieser Nike, diese 20-jährige, völlig abgefuckte Figur, die irgendwie die Mutter schon in die Kiste gesperrt hat. Also dieser Zusammenhang ist so ein umfassender Zusammenhang, aus dem niemand rauskommt, die dann am Ende vergewaltigt und gefoltert und tot auf der Straße gefunden wird. Das finde ich, also das ist für mich ein totales Schreckensbuch eigentlich. Und ich finde, was das Einzige, was ich daran ein bisschen schade finde, wenn ich meine Lesart ansetze, ist, dass es mit dieser Meerjungfrauensage so eine direkte Verbindung zu dieser Nike gibt, dass es schon fast zu grell ist. Die Meerjungfrau, die auch gefoltert, vergewaltigt und ins Meer geworfen wird.
Darf ich daran anknüpfen? Also ja, es geht um Gewalt. Aber ich finde, in der Art, wie sie erzählt, schafft sie Gegengewichte. Also das ist das, was ich meinte, dass sie Freiheit lässt. Und ich finde auch nicht, dass die Sprache, die Sätze sind vielleicht nicht emotional aufgeladen, aber die Freiräume, die dazwischen stehen und der Freiraum, den sie einem für die Vorstellungskraft lässt und die Art und Weise, wie sie Figuren anschaut, das hat Zärtlichkeit ganz oft. Und das ist das Gegengewicht zu dieser Gewaltgeschichte. Und ich auch würde auch sagen, auch in diesem Text ist die Frage, wie geht man mit einer Welt um, die so ist, wie sie ist, nämlich gewaltbeladen. Und es gibt aber einen hoffnungsvollen Satz, nämlich die Tochter, die Ann, die ja eine Spiegelfigur ist zu dieser jungen, angstfreien Frau, die da zu dem Zauberer in die Kiste steigt, oder nicht zu dem Zauberer, sondern in des Zauberers Kiste. Nämlich, diese Tochter ist auf Reisen und da ist dann der Satz, Ann entfernt sich, tritt in ein Gewässer ein, das ungefähr ist und auf den Landkarten nicht mehr vermerkt. Auch ganz ambivalent, ist natürlich unheimlich, kann aber auch bedeuten, da gibt es noch etwas.
Ja, sie versucht sich also abzusetzen.
Ich würde auch mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Ich glaube nicht, dass die Falle zuschnappt der Beziehung zu diesem Schweinebaron, wie ich ihn nenne, sondern das bleibt ja offen. Der Roman endet damit, dass eine Falle geöffnet wird und wir als Leser uns verblüfft die Augen reiben und uns eben überlegen, ist da was drin? Was ist da drin? Das bleibt in der Schwebe und darin liegt vielleicht auch die Kunst. So, und wie immer haben wir jetzt noch am Schluss Gelegenheit, dass jeder von uns einen persönlichen Lesetipp empfehlen darf. Ich bin besonders gespannt, was Insa Wilke Großformatiges hier angeschleppt hat.
Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, herausgegeben von Marc Bauder und Lars Abromeit. Marc Bauder ist ein Filmemacher, der einen Film gemacht hat, der inspiriert ist von Roger Willemsens Text Wer wir waren. Ich habe für dieses Buch ein Vorwort geschrieben, sage aber gleich, ich verdiene nichts daran.
Ich glaube, ehrlich gesagt,
niemand verdient was an diesem Buch, weil es so aufwendig gemacht ist, dass es vermutlich auch der Verlag nichts dran verdient wird.
Gott schütze uns von Menschen mit positiven
Anliegen.
Aber
es ist ganz toll. Es versammelt verschiedene Menschen, die sich in verschiedenen Gebieten sehr gut auskennen. Nämlich eine Meeresbiologin, 85 Jahre alt, die immer noch in die Tiefsee taucht. Den Astronauten Alexander Gerst, Felvin Saar. Dann einen Ökonomen, der sich mit einem buddhistischen Mönch in Nepal unterhält. Es sind so tolle Bilder da drin. Und das Großartige an diesem Buch ist, dass es Menschen sind, die sich mit dem Zustand der Welt konfrontieren, jeden Tag in ihrer Arbeit, und gleichzeitig so begeistert sind von dem, was sie tun, dass dieses Buch überhaupt nichts Passives, nichts Schreckenhaftes vermittelt, sondern eigentlich die Möglichkeiten, die man hat zum Handeln. Und ich würde es allen jungen Leuten, allen alten Leuten empfehlen, weil es so viel Hoffnung macht und so großartige Gespräche sind und großartige Texte darüber, wie man zum Beispiel mit den Mythen des Wirtschaftssystems aufräumen kann, von Felwin Saar. Also ein tolles Buch.
Wer wir waren, empfohlen von Insa Wilke. Schon mal Mangold, was haben Sie dabei?
Ich habe auch einen schweren Schmöker mitgebracht. In dem Fall aber aus dem Fach der Historiografie, die aber selber auch ein erzählerisches Genre ist und einer der großen Geschichtserzähler der Gegenwart ist Tom Holland, britischer Historiker. Und er hat jetzt ein großes Buch geschrieben, Herrschaft, die Entstehung des Westens. Tom Holland ist vor allem in der Antike bewandert, mit großem Interesse an der östlichen Hemisphäre. Jetzt erzählt er die Entstehung des Westens und das Aufregende an diesem Buch sind gewissermaßen zwei Seiten. Das eine ist, dass er ein unglaublich farbiger Erzähler ist, der total in die Konkretheit der geschichtlichen Ereignisse hineinsteigt. Und deswegen ist man als Leser gepackt und kann sowas rums einfach so durchschnurrend lesen. Und gleichzeitig hat das Buch aber auch so eine gewisse ideologisch-polemische herausfordernden Gestus, weil wir in den letzten 15, 20 Jahren ja eigentlich nur noch Welthistorie, Weltgeschichte kennen als eine, die gewissermaßen über den Schuldenstand des Westens redet, über den Westen als den Verursacher allen Unglücks. Und Tom Holland macht hier in durchaus provokativer Weise, dreht die Geschichte um und versucht eine Geschichte im Grunde auch des christlichen Westens zu erzählen, wo er sagt, die Errungenschaften des Westens, die Errungenschaften der Aufklärung gehen alle zurück auf unser christliches Weltbild, auf unsere Vorstellung der Menschenebenbildlichkeit und so weiter. Und selbst die Mittel und die Formen, mit denen der Westen heute kritisiert wird, sind Mittel und Formen, die der Westen seinerseits überhaupt erst hervorgebracht und zur kritischen Selbstreflexion zur Verfügung gestellt hat. Also ein glänzend erzähltes historisches Buch mit einer polemischen Pose, die mir sehr gefällt, weil sie mal was anderes ist.
Tom Holland, Herrschaft, erschienen bei Glenn. Antje Rabeck-Schnobel, was haben Sie dabei?
Ja, ich habe eine Erzählerin mitgebracht, Jamaica Kincaid, die meines Wissens bei uns noch gar nicht so wahnsinnig bekannt ist. Ist eine antiguanische, US-amerikanische Autorin, also auf der Insel Antigua aufgewachsen, dann in die USA gegangen und schreibt eigentlich immer eher autobiografisch inspiriert, könnte man vielleicht sagen, und hat jetzt einen Roman geschrieben, Mr. Potter, mit dem sie sich an ihren Vater annähert, den sie eigentlich nur zweimal ganz kurz getroffen hat, weil er sie als Tochter nicht anerkannt hat. Und was mich an diesem Buch total fasziniert hat, ist, wie virtuos diese Autorin mit Wiederholung umgeht. Also das Stilmittel über das Stilmittel der Wiederholung entwickelt sie ein Porträt eines Analphabeten, der als Taxifahrer auf dieser Insel Antigua arbeitet. Und das ist gleichzeitig, das hat eine große Zärtlichkeit, wie sie diesen fiktionalen Vater erfindet und sich selber zu ihm in Beziehung setzt. Und gleichzeitig aber auch merkt man nach einer Weile, wie in diese lichtdurchfluteten Sätze, die mich an Gertrude Stein zum Beispiel erinnern, diese Art, wie sie mit Wiederholung umgeht, wie in diese lichtdurchfluteten Sätze so ganz subtil eine große Wut sich einschleicht, obwohl man es ihnen gar nicht anmerkt, und zwar eine Wut auf alles, was im Grunde das Leben dieses Vaters ausgemacht hat, also die ganze Sklavereigeschichte, die überhaupt nicht groß erwähnt wird, die aber so plötzlich so ganz dezent anklingt und dann auch natürlich ihre eigene Geschichte, die sie selber sieht sich immer nur mit einem Strich, auf ihrer Geburtsurkunde war ein Strich, weil der Vater sie nicht anerkannt hat. Also wie sich so eine Gewalt eigentlich weiterschreibt und die Wut darauf, auf dieses Erbe, was man diesem eigentlich sehr lichten Buch gar nicht sofort anmerkt.
Jamaica Kincaid, Mr. Potter, und ich darf einen Krimi vorstellen, und zwar ein Krimi von Carolyn Heilbronn. Das war eine der wirklich anregendsten, geistreichsten amerikanischen Literaturwissenschaftlerinnen, die den Feminismus im Grunde salonfähig machte, Professorin an der Columbia University. Ich habe sie noch kennengelernt zu Lebzeiten, sie hat sich leider umgebracht, aber zum Zeitvertreib hat sich diese kluge Dame etwas einfallen lassen, nämlich Krimis zu schreiben, in denen Kate Fensler, ihres Zeichens selbstverständlich ebenfalls eine Literaturwissenschaftlerin, als Detektivin ermittelt. Und diese Krimis haben immer irgendetwas mit Literatur zu tun. Der Dörlemann Verlag bringt diese Krimis jetzt wieder heraus. Und das ist eine große Freude. Die letzte Analyse erzählt natürlich vom Verhältnis der Psychoanalyse zur Literatur. Und es ist eine schiere Freude, diese 10 Krimis von Amanda Gross wiederlesen zu dürfen. So. Wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend.